schaue ich gerade Nachrichten oder in den Newsfeed, dann habe ich oft das Gefühl, ich stehe unter Druck mit meiner Aufmerksamkeit und ich muss mich als Bürger des Landes entscheiden, will ich in Zukunft entweder eine gesunde Wirtschaft, will ich ein stabiles Europa mit friedlichen Außengrenzen oder will ich zu einer Gesellschaft beitragen innerhalb der planetaren Grenzen? Und alle drei Bereiche warten jeden Tag mit in der Regel ernsteren oder noch dramatischeren Entwicklungen auf und kämpfen, ringen geradezu um die Aufmerksamkeit im Newsfeed. Allzu selten werden dabei die Themen wirklich miteinander gedacht oder miteinander diskutiert. Es scheint so, als ob wir auch als Land eher hektisch hinterherrennen und eher notdürftig reagieren, als dass wir wirklich mit einer kohärenten Strategie in Ruhe agieren können. Und selten wird dann das Thema wirklich auch noch von Menschen diskutiert, wenn denn alle drei Perspektiven zusammenkommen, die tatsächlich in dem Feld handfeste Praxiserfahrung oder Expertise haben. Und daher ist es mir eine ganz besondere Ehre, heute als Moderator zwei verschiedene Kreise zusammenzubringen. Einerseits die zahlreichen Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik live hier in den Räumlichkeiten derselbigen in Berlin und natürlich die zahlreichen zehntausenden Zuschauenden von Die Zuversichtlichen live im Stream. Seien wir ehrlich, es sind zwei Kreise, die sich nicht immer überschneiden. Vielleicht manchmal punktuell sogar ein bisschen miteinander fremdeln und sich fragen, was machen wir denn heute hier, warum reden wir miteinander? Aber genau darum geht es bei diesem Format, die Perspektiven auszutauschen und zu schauen, welche gemeinsamen Interessen vielleicht sogar dahinter liegen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Spezialformat, die Zuversichtlichen zu Gast bei der DGAP. Mein Name ist Zakis Brustig. Ich freue mich auf das kommende Gespräch und vor allem freue ich mich darauf, Antworten zu finden, hoffentlich, darauf, warum sicherheitspolitische, ökologische und wirtschaftliche Risiken wirklich so eng miteinander verbunden sind, wie wir vielleicht trotz all dieser Komplexität zu einer gemeinsamen, klaren Strategie finden könnten und das vor allem im Sinne einer zukunftsfähigen und souveränen Demokratie. Und ich freue mich besonders, genau dafür drei wunderbare Panelisten schon mit mir auf der Bühne zu haben. Drei großartige Gäste und vor allem eben Menschen, die für alle drei Perspektiven die besagte Praxiserfahrung und Expertise mitbringen. Direkt neben mir als Mitglied des Deutschen Bundestages Roderich Kiesewetter. Vor seinem Wechsel in die Politik als Oberst der Bundeswehr hat er zahlreiche Auslandserfahrungen gesammelt, unter anderem bei Auslandseinsätzen im Balkan oder Afghanistan, als auch in NATO-Hauptquartieren in der Verwendung. Jetzt als Abgeordneter ist er unter anderem ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss als Obmann der CDU-CSU-Fraktion und, wie erwähnt, er ist Autor eines großartigen Buches, das ich sehr, sehr gerne gelesen habe, mit vielen Markierungen und auch aus dem ich sehr, sehr viel gelernt und mitgenommen habe, weil ich mich viel zu selten damit beschäftige. Titel: Was wollen wir, was können wir, Deutschlands Rolle in der globalen Machtverschiebung. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Neben ihm sozusagen in einem Heimspiel und Mitgastgeberin Dr. Kira Finke. Sie ist stellvertretende Forschungsdirektorin und Leiterin des Zentrums für Klima und Auswärtige Politik hier bei der GDAP. Außerdem ist sie allerdings auch Mitglied des Beirats der Bundesregierung für zivile Krisenprävention und Friedensförderung, war davor auch lange am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ist selbst Autorin und Co-Autorin von zahlreichen Papern, aber auch Büchern wie das Handbuch Frieden, Zivilcourage 2.0 und zuletzt Sturmnomaden, wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt. Herzlich willkommen. Oder herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Ebenfalls mit an Bord, neben ihr dann Reinhard Schneider, Inhaber von Werner und Merz, Initiator von Die Zuversichtlichen, einer der führenden Vordenker in Deutschland für das Thema Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft. In dem Rahmen tatsächlich auch der einzige deutsche Unternehmer, der schon unter Kanzlerin Merkel eingeladen wurde, gleich zweimal bei G7 und G20 Workshops zur Ressourceneffizienz vor internationalem Publikum die Best Practices aus Deutschland vorzustellen. Außerdem auch Autor des Buches Die Ablenkungsfalle, die versteckten Tricks der Ökologiebremser. Herzlich willkommen. Ja. Und nur damit Sie sich nicht wundern und wir auch gleich nicht durcheinander kommen, wir haben hier auf der Bühne verschiedene Sie- und Du-Achsen. Also das ist alles so geplant. Genau. Dann beim Stichwort Sie. Herr Kiesewetter, wir steigen... genau.
Klare Achse.
Ja. Wir steigen gleich ein mit der sicherheitspolitischen Perspektive. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, ein bisschen mehr jetzt als 4 Jahre schon, waren Sie tatsächlich einer der ganz wenigen, die den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ganz genau auf den Februar vorhergesagt haben. Sie haben das festgemacht, dass Russland im Rahmen der angeblichen Übung tatsächlich 100.000 Blutkonserven verlegt hat im Krematorium. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr als 4 Jahre her und beschäftigt uns, wie gesagt, immer dramatischer und fortwährend. Wenn Sie jetzt allerdings wirklich rausschauen auf die Welt, vor welcher ganz konkreten Bedrohung würden Sie jetzt warnen und woran würden Sie es jetzt festmachen?
Ja, danke, Herr Brustig. Und meine Damen und Herren, ich bin froh, dass ich bei der DGAP und den Zuversichtlichen bin und nicht bei den Verdrießlichen und Pessimisten. Mal ganz gut. Aber das Thema ist natürlich alles andere als angenehm. Und trotzdem kann man es, glaube ich, nach vorne blickend leisten. Ich will 2 Dinge ansprechen. Das eine ist die Gefahr für Taiwan, insbesondere nach dem Besuch von Trump, aber auch bei dem, was gerade abgeht um China herum. China ist ja kein Clausewitz-Anhänger, sondern Sun Tse, siegen ohne zu kämpfen. Und wir sollten uns einfach mal vorstellen, was geschehen würde, wenn China mit etwas Druck und einigen anderen Dingen Taiwan anbieten würde, den Renminbi und den Taiwan-Dollar 1:1 zu tauschen. Das würde eine Vervierfachung des Vermögens der Taiwaner bedeuten. Und taiwanesische Familien hätten sicherlich einen Anreiz, insbesondere wenn sie Wohnsitze im Ausland haben, wenn dazu noch Blockaden und andere Dinge kämen. Und der zweite Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist ein zutiefst innenpolitischer, der Auswirkungen hat, weil Deutschland nicht zwingend das stärkste Glied in der europäischen Kette ist. Und wenn in Deutschland ein Regierungswechsel durch Unfähigkeit des Aktuellen passieren würde, hin zu einer autoritäreren Regierung, die kein Interesse an Fachkräften und auch kein Interesse an unserer Vernetzung in der EU und NATO hätte, dann würde eine ganz wesentliche Scharnierfunktion in Europa ausfallen. Und diese beiden sehe ich in den nächsten 3 Jahren, die es zu verhindern gilt, diese beiden Entwicklungen.
Auf die Scharnierfunktion kommen wir gleich nochmal zu sprechen, warum das so besonders ist. Aber vorher, Sie haben ja gesagt, mit das Siegen ohne zu kämpfen sozusagen und nicht nur verschiedene Vorgehensweisen, aber vielleicht auch verschiedene Verbündete. In Ihrem Buch schreiben Sie immer wieder von den sogenannten CRINK, also China, Russland, Iran und Nordkorea. Warum ist das so eine Verbindung, die so relevant ist, wenn wir gerade raus auf die Welt schauen?
Diese CRINK-Verbindung stammt von einer Sicherheitskonferenz in Halifax, die ich aufgenommen habe und die seit einigen Jahren auch in der innenpolitischen Diskussion eine Rolle spielt. Und das sind 3 Nuklearmächte und ein Land, das gerne Nuklearmacht werden will, der Iran, die in einer sehr engen Vernetzung untereinander Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Und alle 4 Staaten stärken nicht gerade die regelbasierte Ordnung, sondern höhlen sie aus und versuchen, die kritisierte regelbasierte internationale Ordnung, China sagt, sie sind 45 nicht dabei gewesen, sondern es sei Taiwan gewesen. China ist erst seit 71 dabei, versuchen eben diese Ordnung nicht als ihre Ordnung zu beschreiben, sondern eine Ordnung ehemaliger Kolonialmächte. Russland ist heute noch eine Kolonialmacht und vieles andere mehr. Also es ist eine quasi Abschwächung der Chancen der regelbasierten Ordnung, der Wunsch nach einer multipolaren Ordnung. Das wird jetzt natürlich auch verstärkt durch das Vorgehen, was wir jenseits des Atlantiks erleben. Und deswegen ist das so heiß, weil die neben der Aushöhlung eben versuchen, die Ukraine in ihrer Freiheitsbestrebung zu einer Blaupause zu machen. Wenn nämlich die Ukraine scheitert, besteht auch die Gefahr, dass andere Länder diesem Modell folgen und wir dann eben mehrere Ukraine in der Welt haben, im Kleinen in Europa, vielleicht in Kosovo oder die Republika Srpska, Iran, Irak oder eben China, Taiwan. Deswegen ist es relevant in der Art und Weise, wie sie vernetzt vorgehen und wie wir versuchen, deren Vorgehen, ja, wie soll ich sagen, nicht einzudämmen, sondern eher zu sagen, das ist alles nicht so schlimm, die Vernetzung findet vielleicht gar nicht so statt. Aber wenn man heute den Besuch von Putin in China sieht und auch die vorbereitenden Besuche dazu, wird schon deutlich, wie eng da kooperiert wird.
Zwei von den vier Ländern sind unmittelbar in heiße Konflikte, in Krieg involviert. Beides Kriege, die auch unmittelbar energiepolitisch Auswirkungen haben. Anfang letzten Jahres, 2025, im April, hat die DGAP ein Paper rausgebracht, das Sie mitgeschrieben haben, Frau Finke, nämlich Energiepolitik zwischen Krieg und Frieden, Eckpunkte einer europäischen Energiesicherheitsstrategie. Das haben Sie im April letzten Jahres geschrieben, aber theoretisch ist das jetzt noch viel relevanter geworden, oder? Also wieso hängen diese Themen so eng miteinander zusammen, Energiepolitik und Sicherheitspolitik?
Ja, wir befinden uns natürlich jetzt in einer neuen Phase der drohenden Konsequenzen durch die fossilen Energieträger, von denen wir sehr, sehr stark abhängig sind. Und durch diese zweite Energiekrise, wir hatten die Pipeline-Gaskrise während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die ja immer noch in gewisser Weise anhält. Gleichzeitig haben wir jetzt die Energiekrise bedingt durch die Schließung oder de facto Schließung der Straße von Hormuz. Hier betrifft es uns vor allem im Ölsektor. Und unser Öl nutzen wir im Bereich Gebäude. Wir benutzen es vor allem im Bereich Verkehr. Und wir sehen eben hier, dass die Nicht-Transformation des Gebäudesektors, insbesondere der Wärmeversorgung, und die Nicht-Transformation im Bereich des Verkehrssektors, eben das nur sehr schleppende Umstellen auf E-Mobilität, uns jetzt auf die Füße fällt. Wir sind sehr stark abhängig von den fossilen Energieträgern. Dies lässt sich auch nicht innerhalb weniger Wochen beheben. Und das bedeutet eben, dass Konsumenten und Konsumentinnen, Bürgerinnen und Bürger eben nun darunter leiden. Und insofern hängt es eben sehr stark damit zusammen. Natürlich haben wir auch bei den Erneuerbaren gewisse Abhängigkeiten von China, aber sie sind eben nicht so unmittelbar wie im Bereich der fossilen Energien. Denn hier sehen wir ganz genau, wie die Preisschwankungen direkt durchschlagen und direkt dann auch auf die Spaltung unserer Gesellschaft mit einwirken.
Jetzt war das ein Paper von einem, ich würde mal sagen, schon wirklich anerkannten Think Tank, der in allen Kreisen in Berlin gehört wird. Und das waren jetzt nicht wirklich bahnbrechende Neuigkeiten, die Sie da niedergeschrieben haben. Und vor allem auch beruhen schon auf der ersten Krise, dem ersten Krieg. Wo bleibt da die Lernkurve? Also warum scheint das nicht durchzukommen sozusagen und den Weg zu finden, wirklich, dass wir da nicht sehenden Augen es wieder reinlaufen?
Also einerseits war der Anlass die Energiekrise durch die Abhängigkeit vom russischen Pipeline-Gas, aber der andere Anlass war, dass wir momentan eine Situation haben, in der die Europäische Union eine Energiesicherheitsstrategie hat, die von 2014 ist. Ja? Kann man sich jetzt kurz überlegen, seitdem haben sich die geopolitischen Bedingungen sehr stark geändert, seitdem haben sich auch die technologischen Bedingungen für den Rollout der Erneuerbaren sehr stark geändert und sie ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und warum haben wir jetzt nicht gelernt seitdem? Ich glaube schon, wir haben etwas gelernt, wir haben uns ja auch unabhängiger gemacht. Mhm. Jede Wärmepumpe, die eingebaut worden ist, zahlt darauf ein letztendlich, zahlt auf unsere Unabhängigkeit ein. Gleichzeitig haben wir es aber nicht schnell genug vorangetrieben und auch neue Hindernisse dem in den Weg gelegt. Und das bedeutet eben, dass wir nun diesen Moment, diese neue Krise in gewisser Weise dafür nutzen sollten, um nun die Schlüsse daraus zu ziehen, die Lehren daraus zu ziehen aus der Krise, um uns unabhängiger zu machen. Es ist nicht nur ein Klimaschutzprojekt, das auch, aber es ist vor allem ein Souveränitätsprojekt.
Reinhard, jetzt bin ich beim Du angekommen. Ich weiß, in vorherigen Ausgaben von Die Zuversichtlichen hast du wirklich an zwei, drei Stellen gesagt, dass es eben das Verständigen jenseits vermeintlicher Gräben braucht. Das heißt jetzt gerade mit Themen, die zum Beispiel das Klima angehen, aber gerade auch in konservativen Kreisen. Das heißt, was ist für dich das Interesse an dem Austausch und was ist für dich auch die unmittelbare Verbindung zwischen Sicherheit, Energie und den Themen, für die du stehst als Unternehmer?
Ja, ich denke, wenn man realisiert, dass wir in Zeiten leben, in denen Konflikte sehr frühzeitig eben nicht nur militärisch ausgetragen werden, sondern, ich sag mal, gesamtsystemisch gegenüber Volkswirtschaften, dann bedeutet das in der Konsequenz, und das merken wir ja auch schon in Deutschland, dass sehr stark es auch um die Frage geht, wer kann welche Rohstoffe zu welchen Preisen und welchen Bedingungen und welchen Abhängigkeiten wie lange noch beziehen. Und da geht es bei den Bedingungen auch darum, ob das dann etwas Opportunistisches ist, was sehr großen Schwankungen unterliegt oder möglichen Erpressbarkeiten, wo man hoffen und bangen muss. Oder ob es um die Etablierung von Zukunftsfähigkeit geht, zum Vertrauensaufbau, sodass auch gesamtgesellschaftliche Stabilität dann wieder erreicht werden kann, indem man mit Rohstoffen und Rohstoffquellen arbeitet, die Sinn machen, eben nicht nur, weil sie resilienter sind und dauerhaft verfügbar und keine Erpresserpotenziale erzeugen, sondern vielleicht auch die Gesamtsysteme der Erde, auch die ökologischen, stabilisieren, anstatt zu destabilisieren und damit auch eine wirkliche positive Zukunftsperspektive in der Bevölkerung wieder unterstützen können. Und da sind wir mitten auch in Bereichen, die die Wirtschaft sehr interessiert. Und das klingt natürlich alles ein bisschen abstrakt, aber in unserem eigenen Einflussbereich in der Massenfertigung von Gütern des täglichen Bedarfs, die immer noch mit Plastik verpackt werden, aus vielen funktionalen Gründen, gibt es da erschreckende Zusammenhänge, die oft nicht so wirklich zu Ende gedacht und diskutiert werden. Also wir hatten das im Vorgespräch auch schon mal kurz angerissen. Plastik wird hergestellt aus Ethylengas, das über Steamcracker aus Erdöl und Erdgas gewonnen wird. Und dieses Ethylen gelangt zu den chemischen Fabriken, in denen dann die Polymerisation stattfindet, in Europa über zwei oder in Deutschland über zwei Pipelines. Die eine startet in Antwerpen und geht dann durch Belgien, Teile von Holland, und geht dann Richtung Köln und bis Ludwigshafen. Und dann gibt es noch eine kleinere, die verläuft in Bayern vom Bayerischen Chemiedreieck dann auch bis nach Ludwigshafen. Und über diese zwei Pipelines läuft der gesamte Bedarf des wichtigsten organischen chemischen Grundstoffes auf diesem Planeten und in Deutschland. Es gibt keinen volumenstärkeren chemischen Grundstoff der organischen Chemie als dieses Ethylen, weil ungefähr 40% der gesamten Erdölförderung weltweit auch 30-40% zur Herstellung von Plastik verwendet wird. Und das ist dann nicht nur kritische Infrastruktur, die relativ leicht auch ausgeschaltet werden könnte in einem Krisenfall, sondern es geht auch um die Frage, wie lange möchte man Lieferketten undiversifiziert lassen, um Clusterrisiken und Abhängigkeiten zwischen einzelnen Wertschöpfenden in Kauf zu nehmen, weil es kurzfristig ein bisschen günstiger erscheint. Und welche Abhängigkeiten der Erpressbarkeit schafft man sich damit in einer Welt, in der nicht sofort militärisch eingegriffen wird, sondern erstmal ausgetestet wird, wer kann wen wie stark und wie erfolgreich bedrohen, um Zugeständnisse zu erreichen.
Bei dem Thema, was du angesprochen hast, ich glaube, ich ordne mich jetzt einfach mal so als der normal informierte Bürger ein. Da hat man so auf dem Schirm, es gibt Datenkabel irgendwie in der Ostsee, da sind wir verwundbar. Ich glaube, das mit den Ethylenpipelines, dann haben die meisten wahrscheinlich zum ersten Mal gehört und auch, wie punktuell entscheidend die sind. Das ist aber das Thema, was Sie auch in Ihrem Buch ganz konkret beschreiben, nämlich das Thema hybrider Krieg. Da sagen Sie, gibt es verschiedene Aspekte, Shaping the Battlefield, Lagebildgewinnung, der kognitive Krieg. Ich würde gerne gerade nur auf letzteren eingehen. Warum sind wir da einerseits so verwundbar, wie Reinhard gerade beschrieben hat, aber vor allem auch in Deutschland? In Ihrem Buch schreiben Sie, dass gerade Deutschland von allen Ländern in Europa das Verwundbarste ist, gerade auf der kognitiven Ebene. Ich glaube, das hören wir hier alle nicht gern, so würden wir uns nicht einordnen. Aber warum müssen wir das verstehen?
Ich bin sehr froh, Herr Wussig, dass Sie das ansprechen, weil bei uns ja Krieg eher mit Militärischem zu tun hat. Aber wir seit etwa 15 Jahren sehen, dass es auf drei Ebenen stattfindet. Also das Hybride, die Sabotage, braucht man nicht drauf eingehen, kennen wir. Und das Militärische ist das, was so vorwiegend betrachtet wird. Aber es gibt eben auch den kognitiven Krieg, eben klarzumachen, die NATO hat sich nach Osten erweitert und das war eben nicht das Sicherheitsbedürfnis der Länder, die vorher im Einfluss der Sowjetunion waren. Die Ukraine sei ein korruptes Land, aber Russland hat eben als Großmacht das Recht, sich imperial auszusetzen. Und wir haben es erlebt in ganz anderen Zusammenhang, als Vance da war und deutlich machte letztes Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Wahrheit ist verhandelbar, die Menschen können darüber bestimmen. Und wir gehen quasi weg von dem, was Hannah Arendt ausgemacht hat, dass es eben einen qualitativen Unterschied ist, ob es eine Behauptung ist, eine Lüge, etwas dahergeplautertes oder eine verifizierte oder irgendwann zu falsifizierende Information. Und wir sind da deshalb sehr verfänglich, weil bei uns zwei Dinge zusammenkommen. Das eine ist, dass wir Krieg eben anders sehen, insbesondere auch durch unseren Satz, nie wieder Krieg, und uns dadurch eher ins Richtung Pazifistische bewegen. und dabei auch erlebt haben, wie gerade damals bei der NATO-Nachrüstung und anderem quasi auf die Friedensbewegungen, auf die Kirchen ungeheuer Einfluss ausgeübt würde, der dann gesamtgesellschaftlich dazu führte, zu dem Satz lieber rot als tot. Und kaum jemand damals sagte, Helmut Schmidt war eine Ausnahme, später dann auch Helmut Kohl, weder rot noch tot. Wir haben die Möglichkeit, uns da zu wehren, aber das bedarf eben, das ist der zweite Aspekt, dass wir Bildungspolitik eben nicht zentral vorgeben. Aus unserer Geschichte heraus völlig klar, dass wir kein Propaganda, also dass wir alles vermeiden, was irgendwie Staatsinformation bedeutet. Trotz aller Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk vermeiden wir das geradezu. Aber wir haben eben keinen Bildungsplan, um Resilienz zu verbessern, weil Kultus Zuständigkeit der Länder ist. Und wir damit nicht einen verbindlichen, sag ich mal, Kanon haben, was sicherheitspolitisch im Grunde allgemein verbindlich sein sollte. Das bleibt den Bundesländern überlassen und erschwerend eben auch, dass inzwischen sind es nur noch 4 Bundesländer, früher waren es 8, eine Zivilklausel herrschte, die quasi die Vermeidung, über das Militärische zu reden, höherwertig sah als über die Notwendigkeit des vernetzten Vorgehens. Und diese beiden, also das Thema Bildung und unsere Geschichte, erschweren das Ganze und das ist halt dann auch Einfallstor fürs schlechte Gewissen einerseits, aber dann eben auch, weil wir eben das nicht entlarven, dieses Debunking nicht leisten für Falschinformationen.
Dass die kognitive Ebene und dass man damit anders umgehen kann, da sieht man ja auch gerade, wenn man zum Beispiel in die Nordics schaut, Dänemark, Schweden, Norwegen. Ich glaube, das ist auch aus unserer Perspektive absolut bewundernswert und stabile Demokratien, die trotzdem ein anderes Verhältnis dazu auf kognitiver Ebene haben. Ja. Wenn wir auf die andere Ebene schauen, das ist die infrastrukturelle, Frau Finke. Warum ist da auch Deutschland innerhalb von Europa vielleicht ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt, was die Verwundbarkeit angeht?
Ja, ich würde gerne noch einen Satz zu der kognitiven Ebene sagen, wenn Sie erlauben. Also, weil ich das auch im Klima- und Energiebereich ganz stark beobachte. Also diese hybride Kriegsführung ist ja auch darauf ausgerichtet, unter anderem den Informationsraum zu kontrollieren und gleichzeitig eben auch gesellschaftliche Polarisierung herbeizuführen. Und erneuerbare Technologien eignen sich sehr gut, um diese Polarisierung herbeizuführen, wie wir es an der Wärmepumpendebatte oder an anderen Debatten gesehen haben. Und das polnische Militär hat beispielsweise eine Studie erstellt, wo es eben um Desinformation im polnischen Sprachraum auf den sozialen Medien dort geht. Und da haben sie eben festgestellt, dass viele Posts zum Thema Klimaenergie, zum Thema ETS2 zum Beispiel, also Emissions Trading System der europäischen...
Ich übersetze es nur kurz zum europäischen Emissionshandels.
Genau. Dass eben viele Posts zu diesem Thema auf Polnisch von russischen Adressen stammen. Und das heißt, diese Themen werden eben dazu genutzt, um die Gesellschaft zu spalten, um auch ein Nichthandeln der Regierung herbeizuführen. Weil durch diese Spaltung entsteht irgendwann Stillstand, weil man keine Einigung herbeiführen kann.
Wenn ich da das direkt aufgreifen darf, Kira, das ist jetzt unsere Du-Achse. Wenn ich das direkt aufgreifen darf, seinerzeit 2011 nach Fukushima war ja nicht der Einstieg in die Erneuerbaren in Deutschland, sondern ein Einstieg in die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas. Also eine Vervielfachung unserer Importe aus dieser Richtung. Und das ist auch heute noch ein Einfallstor für Falschinformationen. So nach dem Motto, das Erneuerbare, das macht China. Wir haben das damals versäumt und in chinesische Hände gebracht. Und wir denken nicht darüber nach, uns europäisch besser zu vernetzen, europäisches Leitungssystem, auch nicht nur Gasleitung oder Ölleitung, sondern auch europäisches Stromnetz. Und das ist Einfallstor nicht nur für russische Desinformation, sondern wir müssen auch schauen, was wir an inländischer Desinformation haben, wenn wir einfach über das Heizungsgesetz und die Zusammenhänge, die mit dem Heizungsgesetz eine Rolle spielen, sprechen. Da ist auch meine Partei nicht ganz unempfänglich gewesen für Fehlinformation. Und da muss ich im Nachhinein... Belass es lieber dabei. Nein, aber da muss ich im Nachhinein sagen, wenn man das personalisiert und eine einzelne Partei herausgreift, schwächt es die demokratische Mitte und vor allen Dingen ist es an der Wissenschaft vorbei. Und als Abgeordnete müssen wir den Anspruch haben, dass es wissenschaftlich relevant ist, was verabschiedet wird und nicht altes Wissen beinhaltet.
Was sich da jetzt schon herausgeführt hat, sind wirklich die Zweifel an funktionierender Technologie, an funktionierenden Pfaden, die eigentlich verfügbar wären. Was ich erlebe, gerade als Moderator bei Wirtschaftskonferenzen, ist auch noch ein Trend, der mich etwas besorgt. Da würde ich gerne dich fragen, Reinhard. Was man immer hört, ich sag mal, das normal, Energiepreise, Bürokratie und China ist zu dominant. Und gerade bei Letzterem kommt dann leider immer noch schwingt etwas mit. Und was man da heraushört, ist einfach so, ja, da können wir als Demokratie nicht mithalten, weil wir nicht schnell genug entscheiden. Und man hört dann wirklich in der Wirtschaft die Zweifel an unserem System heraus. Und da denke ich mir immer so, hui, also wo kommt das denn plötzlich her? Und wie würdest du das einordnen?
Ja, ich fürchte, dass es auch in Teilen der Wirtschaft fast so eine latente Endzeitstimmung gibt, wo man denkt, naja, solange man nach den alten Regeln noch einigermaßen über die Runden kommt und noch mal einigermaßen Geld verdienen kann, sollte man das auf die Spitze treiben, wer weiß, was danach kommt. Und das erzeugt natürlich auch einen Hang zu dieser Opportunismus-Agilität, dass jeder irgendwo versucht, noch mal sein Schnäppchen irgendwo rauszuholen und auch diesen Reflex in Richtung, naja, solange es günstig ist, ist es gut für die Wirtschaft und Billigkeit ist eigentlich etwas grundsätzlich Erstrebenswertes. Ich sehe das ein bisschen anders. Das Verständnis, die Anerkennung von Wertschöpfung ist das, was Volkswirtschaften voranbringt. Das Problem ist auch, dass viele Teile der Wirtschaft, wir sehen das auch gerade bei uns bei den Gütern des täglichen Bedarfs, die sehr, sehr preisaggressiv vermarktet werden, man fasst so in ein, ich sag mal, schweigendes Kartell der Qualitätsherabsenkung, der sogenannten Skimflation, dann geht, indem man sagt, okay, wenn es billig bleiben soll und billig der erfolgreichste ist, dann lass uns alle an der Qualität so lange abfeilen, wie es irgendwie geht, weil wenn alle das gleichmäßig machen, hat man ja keinen komparativen Wettbewerbsnachteil, weil der Konsument hat ja dann quasi gar keine Option, woanders bessere Qualität zu kaufen. Und da das Gegenbeispiel aufzustellen, dass es selbst in solchen Warengruppen möglich ist, Vertrauen aufzubauen über neue Technologien, die Sinn machen, mit herausragender Qualität in Überwindung von vermeintlichen Gegensätzen, zum Beispiel von Ökologie und purer Leistungsfähigkeit etc. Das ist eine spannende Aufgabe, aber die braucht halt auch irgendwie nicht nur kognitiv den Glauben, dass diese Haltungsfragen und Wertefragen sich am Ende durchsetzen, sondern auch eine gewisse Geduld finanziell. Und da wiederum muss ich auch sagen, das ist leider auch so ein bisschen an der Schnittgrenze zwischen Großunternehmen und Kleinunternehmen, dass kleinere Mittelständler sich manchmal noch diesen langen Planungshorizont des systematischen Vertrauensaufbaus noch leisten können und wollen, während in Großunternehmen die Gesetze der Börsenkurserrechnung und der Verkaufs- und Verkaufsempfehlung der Aktien halt das Kurzfristige sehr stark belohnen. Aber was wirklich hilft, ist, dass man sagt, es gibt Best Practice. Man kann aus diesem Zirkel, es muss immer billiger und einfacher werden und dann muss man sparen und Arbeitsplätze abbauen, kann man ausbrechen und zeigt, wie es geht, um dort Netzwerke zu bilden, die zeigen, es gibt auch was Umgekehrtes, weil diese Sehnsucht nach nicht nur Wahrhaftigkeit, Vertrauenswürdigkeit, sondern eben auch der noch machbaren, leistbaren Qualität in einem Umfeld der Gleichgültigkeit und des Herabwirtschaftens eigentlich eher wächst. Aber dort quasi die Ausnahme zu sein, ist etwas, das halten viele einfach nicht durch. Erst recht, wenn sie nicht das Gefühl kriegen, dass solche Ausnahmen politisch erwünscht sind oder gar gefördert werden.
Also ich halte mal kurz fest, was Sie die letzten Minuten schon gesagt haben. Das heißt, wir brauchen theoretisch wirklich dringend wieder mehr Vertrauen in unsere Art zu wirtschaften, in die Funktionsweise und wirklich Marktfähigkeit auch von unseren Technologien, haben wir gerade gehört. Und was jetzt da für mich kommen würde, vielleicht können wir das noch ein bisschen untermauern, weil was braucht es, dass da mehr Vertrauen entsteht, auch tatsächlich als demokratische Wertegemeinschaft in Europa einerseits, aber halt auch darauf basierend, zum Beispiel mit der NATO, gegen die auf der anderen Seite so effektive Aufgabenteilung von den CRINC, also von China, Russland, Iran und Nordkorea bestehen zu können, also in diesem Systemwettbewerb.
So Demokratien erscheinen ja langsamer, weil sie Entscheidungsprozesse haben, aber das muss kein Nachteil sein und sollte auch keiner sein, weil ja sonst quasi unser System an sich sehr leicht zu zerstören wäre. Deswegen sollten wir aus unserer Beteiligung und Mitbestimmung und dem Anspruch, demokratisch legitimierte Entscheidungen zu haben, durch Parlamente und durch Regierungen, die die Parlamente mit einbeziehen, sollten wir auch eine Stärke entwickeln. Und dazu gehört eben auch, dass unsere Bevölkerung in manchen Teilen wirklich weiterentwickelt ist als jetzt in Brüssel oder in Stuttgart, mein Bundesland ist Baden-Württemberg oder die Berliner Blase, sondern ich sag mal im Sinne, in dem Jahr ist der 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann und die hat mal gesagt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das heißt, Zumutungen bedeutet ja auch, Mut auszusprechen, aber dazu, um mutig zu sein, muss man eben auch Fakten und Sachverhalte kennen. Und das bedarf eben nicht des Schönredens, sondern des klaren Ansprechens. Das Zweite ist, dass wir als Bundesrepublik schon auch ein paar Fortschritte gemacht haben. Nationale Sicherheitsstrategie steckt noch in den Kinderschuhen. Nationaler Sicherheitsrat ist noch Kabinettsausschuss, aber noch nicht weiter. Aber tut sich etwas. Heute früh der Chef des DRK im Deutschlandfunk, er will bis 2030 deutlich mehr für zivile Resilienz machen, zusammen mit den anderen Organisationen, und hat etwas angesprochen, was eigentlich haften blieb. Herr Gröhe hat nämlich gesagt, mit uns wird nicht geredet. Da wird aus dem Innenministerium ein Programm von 10 Milliarden Euro gemacht. Und Gröhe, der frühere Gesundheitsminister, sagt sehr klar, bindet uns ein. Und ich glaube, wir machen als Gesellschaft da im Moment vielleicht aus falscher Zurückhaltung einen, nicht die Gesellschaft, sondern in der Politik einen Fehler. So wie jetzt die Blaulichtorganisationen sagen, wir wollen im Zivilschutz deutlich mehr machen, haben wir völlig vergessen, ich spreche jetzt die Regierungskoalition an, in der Vorbereitung der Debatte um einen Wehrdienst mit den jungen Leuten zu reden. Es wurde nicht mit Bundesschülerrat gesprochen, nicht mit den Bundesschülervertretungen, sondern jemand kam dann noch auf die tolle, juristisch sicherlich zulässige Idee, diesen Dienst zu verlosen, wenn sich zu wenig melden. Ja, also ich will damit deutlich machen, das ist genau das Gegenteil von dem, was eine Gesellschaft, die verunsichert ist, braucht. Und da, denke ich, kommt es einfach darauf an, dass wir jetzt nicht nur als, Herr Gauck würde jetzt sagen, als unser Altbundespräsident die Selbstermächtigung der Bürgerinnen und Bürger haben, sondern dass tatsächlich konzertiert die Kirchen, die Gewerkschaften, Bundespräsident, Bundeskanzler, aber vielleicht auch andere NGOs und Nichtregierungsorganisationen sich zusammensetzen und einen Begriff verwenden, den wir aus der Gewerkschaftsbewegung kennen oder aus schwierigen wirtschaftlichen Lagen in den 70er Jahren, eine konzertierte Aktion machen, wie wir unser Land in dieser Frage besser machen können. Und ich glaube, das wäre das auch, worauf viele Leute warten. In den Kommunen, die Kommunen stärker ausstatten. Die Kommunen sind übrigens diejenigen, die am meisten in diesem Bereich leisten müssen. Ernährungssicherheit, Gesundheitsversorgung, aber eben auch Transportkapazitäten, Schutz. Und wenn wir da einen Konsens hinbekommen innerhalb dieses Jahres, wir arbeiten daran, dann wäre das mehr als jetzt nur ist gut, gesetzliche Krankenversicherung, Rentenversorgung, Rentenversicherung und Pflegeversicherung zu leisten, sondern tatsächlich in diese Richtung, Sie sprachen es an, Schweden, Finnland, auch der Bevölkerung Infos zu geben. Letzter Punkt. In Schweden gibt es eine Broschüre, wie bereite ich mich auf den Kriegsfall vor? Also nicht, was mache ich im Krieg, sondern wie bereite ich mich darauf vor, um ihn zu verhindern? Und bei uns muss man auf die Website vom BBK, vom Bundesamt klicken und dann nochmal klicken und dann kommt man dran und dann braucht man noch einen Drucker. Ja? Also sondern wir sind in der Verantwortung, das zugänglicher zu machen.
Frau Finke hat schon Luft geholt.
Ja, ich finde... Ja. Genau, also ich habe das heute Morgen auch gehört, das Interview im Deutschlandfunk, Deutsches Rotes Kreuz und die Aufforderung, auch Resilienz aufzubauen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig denke ich, dass wir in dieser Gegenwart, wo wir uns jetzt befinden mit den hybriden Bedrohungen, auch eine Art hybride Abschreckung brauchen. Das heißt also natürlich, wir sind nicht resilient genug, wir müssen mehr in unsere Resilienz investieren. Gleichwohl brauchen wir aber auch eine Art und Weise, in der wir auch der Gegenseite Kosten verursachen, wenn sie uns ständig Kosten verursacht. Ja, sei es jetzt durch Drohnenüberflüge, die ja auch die Energieinfrastruktur betreffen, sei es durch Durchschneiden von Unterseekabeln, wo kilometerlang Anker geschleppt werden und das dann ein Versehen gewesen sein soll. Das ist ja komplett unglaubwürdig. Ja? Oder sei es eben auch durch die Angriffe im Cyberraum, die ja viele Unternehmen, vielleicht haben Sie das auch schon erlebt, die auch eben Unternehmen betreffen und Kosten verursachen. Und diese eben wirken eben alle entgegen der Handlungsfähigkeit des Staates. Und derzeit verursachen wir als Gegenwehr gar keine Kosten. Und das ist natürlich eine möglichst schlechte Ausgangslage, weil wir natürlich dann auch Kosten verursachen, wenn wir in Resilienz investieren. Das sind ja alles Dinge, die letztlich bezahlt und für die Zeit aufgewendet werden muss. Ich glaube auch, wir brauchen mehr resilienzbildende Maßnahmen, aber wir brauchen auch eine Art Abschreckung, die nicht genau gleich sein soll. Sie muss verhältnismäßig sein. Sie muss aber auch annehmen, wenn es plausibel ist, dass diese Angriffe aus russischen Quellen kommen, dass wir dann auch in Russland solche Gegenkosten erzeugen.
Was hieße das konkret, eine hybride Abschränkung? Und wie würde die von uns kommend aussehen?
Also es hieße zum Beispiel ein Hackback.
Der Bundesnachrichtendienst arbeitet daran und der Bundestag an gesetzlichen Grundlagen dafür, genau das.
Das haben Sie, glaube ich, in Ihrem Buch auch geschrieben, dass wir das aktuell gar nicht dürften. Also wenn wir überhaupt die Hacker, die dazu fähig wären, in Deutschland hätten, ich glaube, da gibt es gar nicht so viele. In Ihrem Buch schreiben Sie vielleicht von 300 Paar oder so. Aber selbst wenn die wollten, dürften die gar nicht zurückhacken.
Also da ist jetzt etwas passiert. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes hat da in der Politik ein Umdenken erreicht. Ich behaupte nicht, dass es mein Buch war. Aber der Punkt ist tatsächlich, dass jetzt aus der Exekutive heraus Vorschläge kommen, nicht nur Hackback, sondern auch Schutzmaßnahmen für eigene Infrastruktur verstärken. Das macht Dobrindt mit dem Gesetz über den Einsatz von Drohnen, Zuständigkeit bei der Bundespolizei, um den Spannungsfall zu vermeiden, Zustimmungsgesetz vorweggenommen. Aber eben auch, dass der Bundesnachrichtendienst oder eine andere exekutive Behörde befähigt wird, im Falle eines Angriffs auf unsere Infrastruktur auch beispielsweise die Stromversorgung in Petersburg zu beeinträchtigen, sodass dies im Sinne einer abschreckenden Maßnahme dem Gegner bekannt ist, dass wir so etwas könnten.
Reinhard, da muss ich jetzt gleich die nächste Frage zu dir spielen. Also wir haben vorhin noch über Resilienz gesprochen. Jetzt sprechen wir schon von hybrider Abschreckung oder vielleicht sogar einem Angriff in die andere Richtung. Ich weiß, im Vorfeld haben die zuversichtlich noch Mails erreicht, wortwörtlich, wie könnt ihr zu diesen Kriegstreibern gehen? Jetzt sitzt du hier auf die Bühne, laut Mail zwischen diesen Kriegstreibern. Wie fühlst du dich und wie würdest du es einordnen?
Ich fühle mich relativ gut, weil ich sehe das fundamental ein bisschen anders. Vielleicht auch nochmal zu diesem Thema auch hybride Angriffe sogar gegenüber Wirtschaftsunternehmen. Wir hätten uns auch nicht träumen lassen, dass wir als harmloser Reinigungsmittelhersteller mit unserem Format die Zuversichtlichen bei den letzten Ausgaben DDoS-Angriffen ausgesetzt waren. Und ich habe nochmal nachgefragt.
Ging so schnell, DDoS-Angriffe war das?
DDoS ist einfach der Versuch, über die Masse an Anfragen den Server der Website zu überlasten. Und da hatten wir mehr als 2800 Anfragen pro Sekunde. Und das zeigt doch eine gewisse kriminelle Energie gegenüber einem Reinigungsmittelhersteller. Warum eigentlich? Warum, wieso eigentlich? Also wir halten uns ganz tapfer und ich hoffe auch in dieser Folge. Aber man sieht, da läuft einiges. Und ich möchte es mal auch separieren. Es gibt ja die Rohstoffseite, wie angesprochen, und es gibt die militärische Seite. Und naja, ob man Kriegstreiber ist, wenn man versucht, seine Erpressbarkeit auf der Rohstoffseite zu minimieren, damit eben nicht ein Konflikt entstehen kann, der ja sowieso passiert, wenn man erpresst wird. Weil wenn man dann wirklich erpressbar ist und es passiert, ist man automatisch in einem Konflikt, in dem man fragt, ja, muss ich jetzt nachgeben und alle Nachteile mitnehmen, je nachdem, was das dann auch im internationalen Wettbewerb für dauerhafte auch sehr bittere Konsequenzen hat, oder muss ich mich versuchen, irgendwie zu wehren oder an die Moral appellieren? Das heißt, es wird ein Konflikt auf einen sowieso projiziert, wenn man erpressbar wird. Von daher ist es die beste Konfliktvermeidung zu sagen, da gibt's nichts zu erpressen. Man ist einfach nicht erpressbar durch diversifizierte Lieferketten und eben Wertschöpfung mit Rohstoffen im eigenen Land, vielleicht sogar im Kreislauf. Und wenn das dazu beiträgt, dass dann eben auch die militärische Komponente erst später zum Tragen kommt, weil die Rohstoffe sowieso nicht aneignenbar ist oder man nicht dort erpressbar ist, und man sagt, man ist wehrhaft, dann ist das noch lange nicht aggressiv. Und um ein Beispiel zu nennen, ich habe 20 Jahre in der Schweiz gelebt und ich habe es mal recherchiert. Die Schweiz hatte das letzte Mal einen Krieg im Jahre 1515, Schlacht bei Marignano. Da haben die dummerweise sowohl den Italienern als auch den Franzosen jeweils 5000 Schweizer Eidgenossen Söldner zur Verfügung gestellt, die gegeneinander gekämpft haben dort, um das Herzogtum Mailand. Und das war für die Schweizer so traumatisierend, dass sie gesagt haben, nie wieder. Und die haben seit 1515 keine kriegerische Auseinandersetzung mehr erlebt, sind aber höchst wehrhaft. Also jeder, der die Schweizer Verhältnisse kennt, ich habe da selber Militärdienst geleistet, als ich da gewohnt habe, die konnten damals, gut, das war im Jahr 88, innerhalb von 24 Stunden 400.000 Soldaten mobilisieren, wenn die gewollt hätten. Von der Qualifikation wollen wir jetzt nicht reden, aber die hätten es gekonnt, ja, mit Sturmgewehr auf dem Fahrrad dann zum Marschbefehl und so.
Nur bergab.
Und ja. Wer würde denn die, Radel merkt man dort. Ja. Wer würde die Schweiz als Kriegstreiber bezeichnen, nur weil sie Abschreckung betreibt und sagt, es lohnt sich nicht, uns anzugreifen und damit ist man friedensfördernd. Und gerade in Zeiten, in denen das wirklich ausgetestet wird und in denen leben wir nun mal, ist diese Igel-Taktik oder manche sagen auch Stachelschwein-Taktik durchaus überlegenswert. Und jeder, der als Kind schon mal versucht hat, so einen Igel irgendwie trotzdem hochzunehmen, der merkt schon, dass der Igel dann auch mal so ein bisschen zuckt und dann halt auch bis zu einem gewissen Grad halt auch zeigt, hey, ich habe auch Stacheln. Das ist aber kein aggressives Verhalten, sondern das ist Vermeidung von Konflikten. Von daher fühle ich mich sehr gut in dieser Runde.
Jetzt kam das Stichwort Erpressbarkeit auf und Diversifizierung, gerade auch in Bezug auf zum Beispiel Energiebezug. Und bisher hatten wir da immer eine klare Achse, auch eine regelbasierte Ordnung mit dem Blick über den Atlantik. Das hat sich aber in den letzten Monaten vielleicht auch geändert. Da haben wir auf LNG gesetzt und merken jetzt so, oh, vielleicht auch eine höchst volatile Partnerschaft. Wie ordnen Sie die Entwicklung ein, Frau Finke?
Ja, also wir haben natürlich das russische Pipeline-Gas vor allem durch amerikanisches LNG, also Liquefied Natural Gas, Flüssiggas ersetzt. Und wir sehen, dass die Trump-Administration in allen Bereichen verschiedene Themen miteinander vermischt und eben sehr gewillt ist, Handelskonflikte zu betreiben. Und sie haben auch schon in gewissen Foren damit gedroht, das LNG auch auszunutzen, diese Lieferungen gegen uns irgendwie auszuspielen, unsere Abhängigkeit da auszunutzen. Natürlich ist jetzt eine Abhängigkeit von einem Importgas, flüssiges Gas anders als jetzt eine Pipeline-Abhängigkeit. Und natürlich würde das auch entgegen die Interessen der fossilen Unternehmen stehen, die Trump sehr stark unterstützt haben, ja, und die jetzt auch in den weiteren Ausbau von Erdgasförderung investiert haben, um europäische Bedarfe zu decken. Das heißt, sie können nicht ohne weiteres das gegen uns verwenden. Allerdings ist diese Abhängigkeit gegenüber den USA, die ja vor allem eine militärische Abhängigkeit ist, aber eben auch sich im energiepolitischen Sektor auswirkt, eine sehr schwierige Situation. Ich war vor kurzem in den USA an der Ostküste, habe mit vielen Personen dort gesprochen und man sieht eben, wie unterschiedlich auch die Wahrnehmung ist. Ja, also wie unterschiedlich die Wahrnehmung des transatlantischen Verhältnisses ist, dass es auch viele Menschen gibt, die sich zurücksehen in eine engere Partnerschaft, die momentan nicht möglich ist, die aber auch nicht ganz erkennen, wie tief die Bruchlinien auch inzwischen schon sind. Also wo wir eben über die Drohung gegenüber Grönland und eben auch Dänemark und uns Europäern eine sehr stark veränderte transatlantische Partnerschaft haben.
Da hätte ich noch direkt eine Nachfrage. Also was wäre jetzt auf energiepolitischer und energiestrategischer Sicht für uns die Ableitung daraus, wo wir wirklich handeln könnten oder investieren könnten, um auf der Ebene dafür zu sorgen, dass es auf einer anderen nicht zu Erpressbarkeit oder zu Konflikten kommt?
Naja, wir haben ja jetzt gerade den Deal vor einem Jahr ungefähr geschlossen mit den USA, dass wir noch mehr fossile Energieträger ihnen abnehmen wollen als Europäische Union. Alle erinnern sich, der Deal war, dass man eben dann dadurch Zollerleichterungen erhält. Und dieses natürlich auch in Frage gestellt ist, dass durch das, was sich in den letzten Monaten abgespielt hat. Ich glaube, wir müssen bei den USA eben zweigleisig fahren. Wir brauchen Partnerschaften auch auf subnationaler Ebene, Verbindungen in Bundesstaaten, die auch an der Transformation arbeiten. Dazu gehören auch Bundesstaaten wie Texas, aber vor allem auch Kalifornien, Austausch auf der zivilgesellschaftlichen, wissenschaftlichen Ebene und eine Diversifizierung hier von uns. Die Frage ist natürlich auch, wo wollen wir unser Geld letztendlich investieren? Sind es in die Exportländer, wo wir natürlich dann sehr, sehr viel Geld dahin verschieben, wenn wir beispielsweise LNG oder Öl abkaufen? Oder wollen wir hier in heimische Erneuerbare investieren? Natürlich geht das auch damit einher, dass das oft inzwischen chinesische Technologien sind. Aber es ist eben nicht diese kontinuierliche Abhängigkeit des kontinuierlichen Imports, weil soweit die Anlagen stehen, haben wir dann eine gewisse Unabhängigkeit über die Verfügbarkeit von Sonne und Wind.
Also das hieße quasi übersetzt nochmal, also weil das implizit mitgeschwungen hat, mehr Investitionen in zum Beispiel Großspeicherausbau oder wie viel Wahlfreiheit haben wir da noch, wenn wir eigentlich die Verträge schon geschlossen haben?
Ja, also wir müssen die, also ich glaube auch nicht, dass wir diese Verträge erfüllen werden. Ich glaube, das war in gewisser Weise ein Bluff durch die Europäische Union, um eben diese Zollerleichterungen zu erreichen und dass man davon ausgeht, dass man diese, auch die USA können das nicht erreichen. Also diese Beträge sind so hoch des Exportvolumens, dass dies die Preise in den USA auch in die Höhe schnellen lassen würde, weil sie dann sehr viel mehr exportieren müssten und sehr viel mehr fördern müssten. Und da sehe ich auch Gefahren für die jetzige Administration, dadurch dann auch noch mehr ihre eigene Bevölkerung zu vergräulen, weil die ja jetzt auch eben durch die erhöhten Energiepreise leiden. Gleichzeitig müssen wir in unsere Netze investieren und dabei eben auch die Sicherheitskomponente mitdenken, weil natürlich sind unsere Netze auch vulnerabel im Falle eines russischen Angriffs auf beispielsweise das Baltikum, wird insbesondere in der Energiesetz unsere Logistik, weil unsere Rolle eine logistische Rolle in der NATO auch ist, dann im Fokus von hybriden oder direkten Angriffen stehen. Und insofern brauchen wir diese resilienzbildenden Maßnahmen und auch ein Mitdenken von Resilienz, wenn wir jetzt unsere Investitionen tätigen.
Was für mich wirklich spannend ist, weil gerade in der Diskussion zum Beispiel investieren wir eher in Gaskraftwerke oder in Speicherausbau, ist immer der geschlossene Vertrag ein Argument. Das heißt, wenn wir sehen, das ist realistisch, vielleicht sogar ein Bluff, mit dem wir durchkommen, ist also die Investition in Speicher ein gangbarer Weg.
Wir müssen in Speicher investieren. Wir brauchen auch eine gewisse Reserve im Gas, aber nicht so hoch, wie es jetzt geplant ist, aus meiner Sicht.
Ich hätte eine Folgefrage an Herrn Kiesewetter, aber ich sehe...
Ja, also ich muss gestehen, auch aus wirtschaftlicher Sicht habe ich nie so verstanden, weshalb man denn unbedingt das anstrebt, quasi auch in dem Agieren der Bundesregierung, sich bei singulären Abhängigkeiten, bei singulären Rohstoffen, singulären Lieferanten noch tiefer in diese eine Beziehung hineinzubegeben, indem man sagt, die Diversifizierung wird nicht mehr gefördert, sondern eher ausgebremst, die stattfinden würde, wenn man in Erneuerbare dann investiert. Und wir haben uns auch bei unserem Unternehmen viel Gedanken gemacht, wie kann man das denn alles abpuffern, wenn halt diese Fluktuation der Erneuerbaren so groß ist in der Produktion der Energie. Aber es gibt ja Lösungen, das ist nicht nur auf der Speicherseite, sondern es gibt ja auch Ausgleichsmechanismen. Und man kann sogar privatwirtschaftlich sich selber organisieren, indem man sagt, man macht tatsächlich einen privaten Vertrag, Versorgungsvertrag zwischen einem mittelständischen Unternehmen und einem Windpark- oder Solarfeldbetreiber und kann dort Energie direkt beziehen, sogar über eine Versicherungspufferlösung, um in der Dunkelflaute trotzdem versorgt zu sein. Und es ist günstiger als das, was die Monopolisten oder die Lokalmonopolisten, manche Stadtwerke werden manchmal auch ein bisschen dazu unter Grünstrom einen versuchen zu verkaufen. Es ist günstiger, man glaubt es kaum. Und wenn man dann gleichzeitig schaut, dass diese Möglichkeit des Ausbau direkt fördernden privaten Engagements mit Windparkbetreibern, die aus der EEG-Förderung dann 20 Jahre raus sind und das sowieso vermarkten müssen, ihre Windräder, wenn man das letztlich ausbremsen will, indem man sagt, es gibt auch keinen Redispatch-Vorbehalt mehr. Das heißt, wenn dann irgendwie genügend Strom mal irgendwo aus Erneuerbaren im Netz ist, dann wird die Zahlung an die Windparkbetreiber komplett eingestellt. Dann will natürlich niemand mehr ausbauen. Und es will dann auch niemand mehr das Netz ausbauen, weil es keinen wirtschaftlichen Anreiz gibt, die Verteilernetze auszubauen, weil man es einfach nicht machen muss. Und ich frage mich, warum man sich in diese Abhängigkeiten freiwillig hineinbegibt, als ob es irgendwie einen Mengenrabatt irgendwann zu erhoffen gäbe, dann beim Öl oder beim Gas. Ich verstehe es nicht.
Da würde ich kurz festhalten, dass... Ich komme da gleich, spiele ich den Ball weiter, aber ich würde nur gerne kurz festhalten, ich hatte ja vorhin gesagt, so das Lamento, was man einfach immer hört, ist, wir brauchen billige oder günstige Energie, weniger Bürokratie und wir müssen irgendwie schauen, dass wir mit China mithalten können. Aber das heißt gerade, also günstige Energie geht auch hier vor Ort, sogar dann noch mit lokalerer Wertschöpfung. Das ist ein Thema, was ihr gerade bei euch auch im Werk umgesetzt habt mit dem Power Purchase Agreement. Also es ist nicht Theorie. Ja. Das würde ich gerne da kurz abschließen und einen anderen Aspekt aufgreifen, der da mitschwang. Also was ich gehört habe, wir müssen uns emanzipieren, unabhängiger werden in beide Richtungen. Also abschreckendes Potenzial haben, dass es sich nicht lohnt, uns anzugreifen, weil wir diversifiziert sind, zum Beispiel in unserer Infrastruktur oder lokale Wertschöpfung haben. Aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt auch gucken, dass wir auf der anderen Seite des Atlantiks nicht mehr erpressbar sind. Ich habe gehört, teilweise müssen wir sogar in den ganzen verschiedenen Deals bluffen oder strategisch vorgehen. Wie ordnen Sie dann unseren transatlantischen Partner da ein?
Sehr unterschiedlich. Und ich war erst, ja, es ist schwierig. Ich war bis Samstag in Washington und Philadelphia eine ganze Woche und habe mir genau auch diese Fragen da vorgenommen und habe einen Split festgestellt auf der Ebene, Abteilungsleiterebene, also unterhalb der Ebene der Staatssekretäre und der stellvertretenden Staatssekretäre, die sie dort haben, Assistant Secretary Generals und Deputy Assistant Secretary Generals, ist eine sehr hohe Erwartungshaltung an uns, sowohl im Außenministerium in den USA wie auch im Pentagon, dass wir nicht aufgeben, dass wir Kurs halten, dass wir uns attraktiv für künftige US-Regierungen halten. Es gibt einen Machtkampf aus meiner Sicht innerhalb der Regierung Trump zwischen denjenigen, die dieser MAGA-Bewegung angehören und Spitzenpositionen in den Ministerien und eine Ebene drunter besetzen und diejenigen, die ganz langfristig in der transatlantischen Zusammenarbeit zu Hause waren, teilweise in Europa gearbeitet haben, in der NATO oder eben auch in internationalen Organisationen und wissen, dass Amerika auf diese transatlantische Zusammenarbeit angewiesen ist. Und die argumentieren eben auch, wenn man NAFTA, also Kanada, Mexiko und USA zusammennimmt und uns Europäer mit zusätzlich Norwegen, Island, Ukraine, aber auch Türkei, Großbritannien, dann haben wir zusammen rund 1 Milliarde Menschen, die Standards setzen könnten. Und auf dieser Ebene hofft man, dass wir die Amerikaner nicht abschreiben. Die amerikanische Führungsspitze allerdings, gefallen an einer multipolaren Ordnung gefunden, Recht des Stärkeren, Schwächung der Vereinten Nationen, Ausstieg aus 44 internationalen Institutionen, Aufbau des World Peace Councils, wo man sich einkaufen kann und gleich den Präsidenten Trump als Vorsitzenden miterbt. Da hat man natürlich extreme andere Vorbehalte. Und was ich dazu sagen kann, ist, dass wir nicht schauen sollten, ob unser Vorgehen den Amerikanern gefällt, sondern wir dürfen uns darauf verlassen, dass vielfach bei den Demokraten, die sich neu ordnen, aber auch bei den Reagan-Republikanern eine ganz große Zuversicht ist, dass das irgendwann besser wird. Selbst Republikaner hoffen auf einen Denkzettel in den Midterms, sodass wieder etwas mehr Maß und Gemäßigkeit eintritt. Aber für uns kann ich nur sagen, klammern wir die Amerikaner in der Form aus, stellen die nukleare Abschreckung nicht in Frage, arbeiten im Hintergrund an eigenen europäischen Lösungen mit Großbritannien und Frankreich, ohne auf nukleare Proliferation zu setzen, dass jetzt plötzlich Polen, Schweden, Finnland auch darauf setzen. Wir Deutschen sollten kein Interesse daran haben, dass es sich ausweitet. Aber wir sollten auch keinen Kontrapunkt setzen, dass die Amerikaner uns abschreiben, sondern dass es für die Amerikaner attraktiver ist, mit einem modernisierten Europa zusammenzuarbeiten. Und da muss ich leider sagen, wird uns die Europäische Union nicht weiterhelfen in der Art, wie sie verfasst ist. Die Europäische Union muss sich da reformieren, nicht um den Amerikanern zu gefallen, sondern um aufnahmefähig zu werden für die Länder, die an die Zukunft einer engeren europäischen Zusammenarbeit glauben. Das kann man in einem abgestuften Prozess machen, führt jetzt zu weit. Und wir sollten in eine europäische NATO investieren, die europäischen NATO-Staaten unter Führung des Desarcur, das ist eine ganz bewährte Institution, das ist ein britischer 4-Sterne-General oder Admiral, quasi in europäische Sicherheit investiert. Dass wir nicht auf die Idee kommen, eine militärische Europäische Union aufzubauen, sondern lieber die NATO als den militärischen Teil Europas sehen und die Europäische Union aufnahmefähig machen, die dann auf die Werte von Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung setzt. Wir haben dieses Instrument, das nennt sich Berlin Plus. Da hat sich früher die DGAP sehr intensiv drum gekümmert. Die ist seit 2004 durch unseren Umgang mit der Türkei in der Form nicht mehr möglich. Aber dass die Europäische Union, wenn sie sich militärisch engagiert, ausschließlich auf diese NATO-Fähigkeiten stützt, das nennt sich Berlin Plus, weil das mal 99, 2000 bei verschiedenen Gipfeln und Besprechungen hier in Berlin beschlossen wurde. Also ich bin da zuversichtlich, wenn wir zugleich die drohende Gefahr einer Ausweitung des Krieges im kognitiven Bereich und durch Sabotageakte gegen Europa, wenn wir das unserer Bevölkerung bewusst machen. Und dann sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang der Diskussion waren, dass unsere Bevölkerung einsieht, dass es sinnvoll ist, in europäische militärische Fähigkeiten zu investieren, ohne den Glauben, die Hoffnung aufzugeben, dass irgendwann mal wieder in Amerika auch die Vernunft einkehrt, weil sich Amerika sonst isoliert. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, die jüngere Generation, mit denen ich sprechen konnte in den Thinktanks in den USA, aber auch die Staffer, die den Abgeordneten zuarbeiten, so Menschen zwischen, ich sag mal, Anfang 20 und Mitte 30, die sind in ganz großer Sorge, dass sie ihre Zukunft nicht mehr bezahlen können. Die denken an Auswanderung, die denken aber auch darüber nach, sich selbstständig zu machen, also ihr Wissen nicht mehr der Regierung zur Verfügung zu stellen. Und da glaube ich, können wir zuversichtlich sein, wenn wir hier jetzt nicht sagen, so abkoppeln und neue Wege suchen.
Da waren sehr viele Aspekte in der Antwort, aber auch eben direkt mit Live-Eindrücken aus Amerika, aus der Reise die letzten Tage. Bevor ich hier nochmal nachfrage, ich habe auf die Uhr geschaut, theoretisch haben wir noch 2 Minuten. In bisherigen Formaten von Die Zuversicht, da haben wir immer großzügig überzogen. Ich glaube, jetzt, wo wir hier zu Gast sind, überziehen wir vielleicht ein kleines bisschen, dann haben wir so einen Kompromiss. Das heißt, wir haben noch so grob 5 bis 7 Minuten. Das heißt aber auch, ich gebe schon mal den Hinweis gerade an unser Publikum im Stream, gerne Fragen schicken. Wir nehmen uns 10 Minuten für Fragen aus dem Stream. Also schickt sie online über das Tool. Genau, sie kommen bei mir an. 13 offene Fragen sehe ich. Und ich sehe, wir sind auch diesmal wieder deutlich über den 50.000 im Livestream. Das freut uns natürlich sehr. Und dann im Anschluss an die Fragen im Stream haben wir natürlich auch die Gelegenheit, hier Fragen im Raum zu beantworten. Das machen wir dann aber danach in Ruhe. Genau, das nur als Hinweis. So, jetzt zurück zu meinen letzten Punkten. Ich würde gerne noch einen Punkt herausgreifen, der kam am Anfang von Ihrer Antwort. Und das war das, wir haben die Möglichkeit, einen Standard zu setzen, nach wie vor. Eigentlich läuft ja gerade der Rollback, gerade alles, was unter dem Green Deal angesetzt wurde. Wo allerdings noch Musik drin ist, was den Standardsetzen angeht, Frau Finke, das haben Sie auch in dem Paper geschrieben, der GDAP, ist der Critical Raw Material Act. Warum wäre das ein wirklich kluges Instrument und warum wäre das auch im Sinne von Deutschland und der deutschen Wirtschaft?
Ja, also hier gibt es ja auch einige Parallelen zu dem, was die Amerikaner unter Biden auch probiert haben im Rahmen des Inflation Reduction Act. Da haben sie nämlich versucht, auch ihre Abhängigkeit von chinesischer Batterietechnologie, von Rohstoffen, die in den Lieferketten der erneuerbaren Technologien und auch der digitalen Technologien sehr stark in chinesischer Hand sind. Ja, also wenn wir was ansehen, was die Chinesen alles an kritischen Rohstoffen kontrollieren, merken wir eben, wie stark unsere Abhängigkeit gewachsen ist in den letzten 10, 20 Jahren. Und wie sehr wir eben auch darunter leiden können, wenn es eben diese Exportbeschränkungen gibt, die Chinesen mehrfach schon verhängt haben für bestimmte kritische Rohstoffe. Und eben über den Critical Raw Materials Act bestünde die Chance, nicht sich da irgendwie zu entkoppeln. Dafür erstens ist es vielleicht nicht wünschenswert und zweitens sind wir auch zu tief in dieser Abhängigkeit drin, aber eben in gewisser Weise zu diversifizieren. Und letztlich ist eine wichtige Frage, wie diese Kosten von dieser Sicherheitsprämie in der Diversifizierung, die ja ganz verschiedene Elemente betrifft, letztlich abgedeckt werden. Und hier, denke ich, ist es eben interessant, diese unternehmerischen Geschichten zu hören, wie sie vorangegangen sind, um eben diese Abhängigkeiten von ölbasierten Rohstoffen zu reduzieren. Das kann man eben beispielhaft in verschiedenen Bereichen auch versuchen, als Best Practice anzuerkennen, um eben auch Schritt für Schritt aus dieser Abhängigkeit herauszuwachsen. Und dafür braucht es eben auch eine verstärkte europäische Zusammenarbeit und einen verstärkten Blick darauf, wo diese Abhängigkeiten uns wirklich auch wehtun. Weil natürlich andere sind auch von uns abhängig. Wir brauchen auch eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit in bestimmten Bereichen, um auch Leverage aufzubauen.
Also ein mehr europäisches Vorgehen, den Standard setzen, da hole ich mir jetzt den Reality-Check bei dir ab, Reinhard. Aber bedenke, wir sind in den letzten 5 Minuten, also es wird sportlich, vor allem, weil wir da natürlich auch den Fokus auf die Zuversicht und auf die konstruktive Aussicht legen wollen. Also kurz der Reality-Check und vielleicht schon mit dem Abbiegen Richtung Lösungswege.
Naja, also Gott sei Dank sind ja auch ein paar Gesetzesvorhaben jetzt in Bewegung gekommen. Also wenn wir das jetzt mal aus unserer Perspektive betrachten, gerade dieses schon angesprochene Thema Plastik, Umgang mit Plastik, zur Diversifizierung der Lieferketten, dass man halt nicht nur eine Quelle hat, sowohl physisch als auch verhandlungstechnisch. Und da bietet sich natürlich die Kreislaufwirtschaft an. Und jetzt versucht man ja über das Verpackungsdurchführungsgesetz zum ersten Mal das zu binden, was man sich schon in zwei Legislaturperioden in den Vertrag hineingeschrieben hat, aber nie umgesetzt hat, nämlich so diese fairen Vertrags- und Verhandlungsausgangsbasis, dieses Level Playing Field auch für Rezyklate, weil Rezyklate als alternative Plastikquelle, nicht nur um irgendwann sogar Drohnen bauen zu müssen, um resilient zu werden, sondern eben um, ich sag mal, 70% aller Waren überhaupt im Supermarkt so darstellen zu können, wie wir sie kennen. Diese Rezyklate drohen wegzusterben, weil nicht die Nachfrage, die Endnachfrage der Konsumenten zu schwach wäre. Ganz im Gegenteil. Also, die haben sogar steigende Marktanteile. Aber der Rohstoff ist nicht mehr verfügbar, weil die mittelständischen Aufbereiter nicht mehr investieren, weil sie sagen, es gibt keine industrielle Nachfrage mehr. Es gibt sie einfach nicht mehr, weil alle auf das billige Virgin gehen. Deswegen hat man gesagt, man will das über eine sogenannte Ökomodulation so ein bisschen anreizen, ja? Dass man sagt, ganz viele zahlen ein in so einen Fonds, die mit Virgin-Material, mit Erdölplastik was zu tun haben, dann ist das für jeden nur homöopathisch, weil so viele einzahlen. Aber die wenigen, die halt schon im Kreislauf damit umgehen, die kriegen den Preisunterschied ausgeglichen gegenüber dem künstlich billig gehaltenen Virgin, um in den Markt reinzukommen und dann über die Skalierung ihrer Aufbereitungsmaschinen die Stückkosten auch noch zu senken, sodass das eine einmalige Sache wäre. Und interessanterweise, solange das Ding Ökomodulation heißt, habe ich schon das Gefühl, gehen bei vielen Politikern auch so ein bisschen so Rollläden runter, weil es heißt, oh, das hat ja was mit Öko zu tun. Das ist eigentlich das, was wir, wo wir dankbar waren, dass wir das abschütteln konnten, ja, weil es ja irgendwo ideologiegetrieben ist. Und oder sie werden alle möglichen Ausreden sagen, ja, wir müssen das irgendwie abschwächen mit der Ökomodulation, nur noch über Recyclingfähigkeit als hypothetische Option reden, anstatt über den Vollzug mit Rezyklatanteil und alle diese Spielchen. Und deswegen ja auch gesagt, nee, wir müssen das eigentlich anders nennen. Wir sollten das nicht Ökomodulation, sondern Resilienzmodulation nennen, weil um das geht es hauptsächlich. Es ist nicht Öko, es ist nicht irgendwie ideologisch verblendet. Es geht um Sicherheit, Erpressungswiderstandsfähigkeit und ein Stück Hoffnung, auch eigene Wertschöpfung mit eigenen Rohstoffen im eigenen Land auf die Reihe zu kriegen mit tollen mittelständischen Arbeitsplätzen.
Ich würde sagen, ein ganz schneller Abschluss in den 3 Minuten mit 3 Nachfragen. Wir hatten sehr viel komplexe Themen aufgemacht und ich glaube, wir werden sie auch nicht in dieser kurzen Session beantwortet bekommen. Aber wir haben auf jeden Fall den Dialog angefangen. Was ich gerne zum Abschluss wissen würde, also es gibt viele mögliche Pfade, die wir beschreiben können, die uns helfen, diese 3 Perspektiven zusammenzuführen. Es gibt technologische Möglichkeiten, es gibt politische Instrumente, die in die richtige Richtung gehen. Was bräuchte es für einen Wechsel in der Politik in Deutschland, damit diese Wege wirklich möglich werden und damit wir die wirklich beschreiten?
Ich würde vielleicht die 3. Frage nehmen. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, wie verhindern wir den Krieg? Ja, das ist das Allererste. Ja, dass es nicht zu einer Ausweitung des Krieges kommt, sondern dass wir uns bewusst sind, was Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung bedeutet. Dass Frieden mehr ist als ein Waffenstillstand. So was bedarf es dazu? Natürlich ein Umdenken, aber auch aus unserer Geschichte zu lernen. Das sage ich jetzt als Abgeordneter. In meinem Wahlkreis ist der Vater von Bonhoeffer geboren. Aber auch ein Georg Elser, der diesen Bürgerbräu-Attentat gemacht hat. Und 1938. Und Bonhoeffer hat sehr klar gesagt, dass die Freiheit nicht die Freiheit des Einzelnen ist, sondern die Freiheit des Anderen, die wir verteidigen, an die wir denken müssen. Deswegen brauchen wir stärkeres gesellschaftliches Engagement für die Freiheit der Gesellschaft, für die Anderen, auch für die, die sich erst einfinden müssen. Und dann, glaube ich, sollten wir ein Narrativ ändern, das wir in Deutschland haben. Wir haben das Narrativ zu Recht über Jahrzehnte, das heißt nie wieder Krieg. Ja, und ich weiß, dass das polarisiert. Und das macht auch nichts, deswegen sitzen wir auch hier zusammen. Und dieses nie wieder Krieg, nie wieder Nationalsozialismus hat bei unseren Nachbarstaaten eine ganz andere Folge gehabt. Die haben gesagt, nie wieder wehrlos. Und wenn wir Deutschen begreifen wollen, dass unsere Haltung nichts Besseres ist, sondern dass die anderen uns vielleicht auch jahrzehntelang davor bewahrt haben, in alte Hybris zurückzufallen, dann sollten wir sagen, wenn wir nie wieder Krieg wollen, müssen wir nie wieder wehrlos sein. Und dieses nie wieder wehrlos kann man völlig schön zivil definieren, indem wir den Pflichtdienst ausweiten oder einen großen Freiwilligendienst machen, wo der Bund, die Bundeswehr nur ein Bruchteil ist. Aber das Großteil ist eben das, was wir brauchen für den Aufbau einer starken zivilen Reserve, Gesellschaftsunterstützungskräften, die eben unser Land, soll ich sagen, nicht attraktiv für Angriffe macht.
Vielleicht noch einen Satz. Das war der Blick nach außen, auch in die Außenpolitik, zuletzt jetzt dann auch ins Land rein. Was bräuchten wir in Deutschland für einen Strategiewechsel in der Politik, damit das wirklich möglich wird? Wieder hinkommen.
Also ich sag mal, sich um die wesentlichen Themen kümmern. Und zu den wesentlichen Themen gehört, dass wir in unserem Staat, das hat mal ein ich glaube, es war Ralf Brinkhaus, das war aber auch aus der Wissenschaft, gab es den Satz, eine Revolution von oben. Wir haben uns eingerichtet in Selbstzufriedenheit und in Entschuldigungen, was nicht alles geht und warum alles nicht geht. Ich glaube, wir sollten sehr rasch die Grundbedürfnisse in der Bevölkerung ansprechen. Das ist bezahlbares, sicheres Wohnen. Es ist bezahlbare, verfügbare Energie. Und es ist die Notwendigkeit, sich dafür auch zu engagieren, dass wir quasi das Sofa verlassen oder das Westentaschenfinanzierungsdenken verlassen, sondern sagen, unsere Freiheit hat einen Preis. Aber dafür gewinnen wir auch. Es ist wertschätzend, wenn wir uns für unser Land einsetzen. Und dazu gehört eben auch, Engagement zu fordern. Und ich sag's mal bewusst und vielleicht führt das auch zu Stöhnen. Wir haben lange über Leistung gesprochen und Leistung wurde dann immer so diskreditiert. Ich glaube, das sollten wir auch nicht mehr ansprechen. Wir sollten über Anstrengung reden, dass auch die Schwächeren sich gebraucht fühlen, dass alle sagen, Mensch, wir brauchen eine Anstrengungskultur, dass in unserem Land wieder mehr geht. Dazu gehört, dass starke Schultern mehr tragen als schwächere. Und unsere starken Schultern tragen zwar schon viel, aber sie würden bestimmt bereit sein, mehr zu tragen, wenn, ich sag mal, unsere Bundesverwaltung, unsere Landesverwaltung und unsere Kommunalverwaltung, die 700.000 offene Stellen haben, nicht diese Stellen besetzen, da wird Verwaltung nicht besser, es wird nur mehr, sondern dass wir digitalisieren, dass viele Arbeitsplätze eben durch vereinfachte Verfahren laufen und dass wir mehr zutrauen. Das heißt also, viele Fragen nicht bis aufs letzte Detail über die Steuerverwaltung, über die Steuerausgleiche oder auch über die Frage der Justiziabilität geklärt werden, sondern dass wir zutrauen und einen bestimmten Ermessensspielraum in der Verwaltung haben, dass eben Entscheidungen schneller laufen. Und so ist ein erster Schritt, es ist ja nicht alles schlecht, dass eben, wenn ein Verwaltungsprozess 3 Monate liegen bleibt, dann gilt er als genehmigt. Das ist die Genehmigungsfiktion. Ich hoffe, dass noch mehr Firmen davon Gebrauch machen. Man kann ja auch Server überlasten, man kann aber auch in den Verwaltungen durch viele vernünftige Anträge dazu führen, dass es rascher dazu führt, weil sie gar nicht mehr so schnell bearbeitbar sind und die Leute sagen, endlich machen. Ja.
Ich würde sagen, das war schon Ihr Schlussplädoyer. Noch 2 kurze Statements würde ich mir holen, jeweils einen Satz. Also es gibt viel zu tun, aber worauf können wir uns vielleicht auch verlassen, Frau Finke? Weil schon viel passiert, würden wir in einem Jahr noch mal drüber reden? Worüber wären wir überrascht, dass es sich einfach vielleicht sogar von allein entwickelt hat? Ein Satz.
Ich glaube, mit einem Satz ist es dann nicht getan. Ich denke, dass wir in einem Jahr auch weiter sein werden, um auch etwas Zuversichtliches zu sagen, in dem Anteil an erneuerbaren Energien im Strommix. Also wir sind ja schon eine ganze weite Strecke gegangen. Wir haben über 50% Erneuerbare im Strommix. Etwas, was die Pessimistischen vor 20 Jahren ganz anders gesehen haben. Es wurde immer wieder gesagt, das wird nie funktionieren. Wir haben dann dauernd Stromausfälle und so weiter und so weiter. Und wo stehen wir heute? Wir haben einiges geschafft. Und ich glaube, zu der Anstrengung gehört eben auch, und darin sind wir vielleicht auch nicht immer gut in unserem Land, das, was wir erreicht haben, auch darauf stolz zu sein, das zu feiern in gewisser Weise, um dann auch den Mut und den Willen aufbringen zu können, um uns weiter anzustrengen. Und ich glaube, wenn ich noch diese Ergänzung machen darf, du schreibst auf deinem Buchcover, wie verhindern wir den Krieg? Ich glaube, man kann das sogar noch weiter verkürzen, wie verhindern wir Krieg? Weil natürlich auch der Ressourcenschwund, die globale Erwärmung, die dadurch entstehende große wachsende Ungleichheit ganz viele Konflikte weltweit erzeugt, verstärkt und diese Konflikte natürlich sich auch letztendlich auf unser Land wiederum auswirken. Insofern vielleicht noch diese Verkürzung eingeworfen.
Wir haben 15 offene Fragen im Chat und ich glaube auch viele Gedanken hier im Raum. Du hast noch ein Wort, Reinhard.
Ich mache das.
Ich bin mir sicher, in den Fragen
gibt es noch mehr Gelegenheit. Ich würde mir sehr wünschen, dass es in Deutschland nochmal zu einer, ich sag mal, mentalen Transformation kommt, weg
von der Technologieoffenheit als Rechtfertigung meistens der alten Abhängigkeitsrohstoffe und Verfahren, die schon hoch eskaliert sind. Eine Transformation zur Innovationsoffenheit, um zu zeigen, dass neue Technologien eine Skalierungschance bekommen sollen. Ich würde sogar einen Schritt weiter noch gehen, in Anlehnung an MIT-Wissenschaftsmoderatorin. Wenn es einen Konsens in der freien, unabhängigen Wissenschaft gibt, welche Technologien denn wirklich hilfreich sind, die jetzt schon verfügbar sind, nicht irgendwie Kernfusion in 30 Jahren, dann sollte das sogar nicht nur eine Innovationsoffenheit, sondern eine Innovationsentschlossenheit sein. Das beflügelt Transformation und verringert Abhängigkeiten.
So, jetzt habe ich uns alle ein bisschen in die Bredouille gebracht, weil wir haben 15 offene Fragen, viele im Raum und ich habe schon deutlich überzogen. Das heißt, jetzt müssen wir wirklich das Tempo anziehen für die Fragen. Frau Finke und auch an die anderen Teilnehmer, wie soll der energetische Umbau vorangetrieben werden, wenn es an HandwerkerInnen fehlt, nachdem die zunehmende Akademisierung immer mehr Kräfte produziert, die entweder falsch qualifiziert oder überqualifiziert sind? Wer hat ging ja direkt an Sie die Frage.
Arbeitsmigration.
Das, und da ich dachte, einen Bogen machen darf, da kommt implizit auch mit, was Sie angesprochen haben. Wir brauchen in der Zivilgesellschaft viele Kräfte, die auch beim Integrieren helfen.
So ist es.
Mhm. Dann, wie kommt es, dass viele BürgerInnen und Unternehmen die deutsche Politik wahrnehmen als Interessensvertretung fremder Staaten und weniger als Vertretung der Interessen Deutschlands? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Bogen. Wir hatten es vorhin von den Deals, von dem Verkauf an eine LNG an Deutschland vermutlich.
Naja, also
wie können wir die Wahrnehmung ändern?
Ich fürchte, dass das auch damit zusammenhängt, dass man natürlich sehr stark immer mit der Weltwirtschaft argumentiert und dass man mithalten muss mit den internationalen Märkten und Konkurrenten. Das ist natürlich im Prinzip richtig, aber es geht auch darum, sich zu besinnen auf die eigenen Veränderungsfähigkeiten und Innovationskräfte, um zu sagen, man muss nicht immer mit der größten Lemmingherde mitrennen, um sich dann zu wundern, dass die Klippe schneller kommt, als man denkt. Ja? Es ist oft so, dass von der Politik Argumentationen von Großkonzernen übernommen werden und die argumentieren immer mit der Weltströmung und wenn die Amerikaner das machen oder wenn das energiepolitisch halt irgendwie die Erdöl exportieren, das machen, dann muss man da irgendwo mithalten. Da kann man aber auch gegenhalten. Und es ist auch psychologisch für die Bevölkerung eigentlich immer ganz spaßig, wenn man sagen kann, auch der Kleine kann mal den Großen ausstechen, indem er einfach schneller und agiler ist.
Danke dir. Ich mache direkt unkommentiert weiter in den Fragen. Hier kommt eine von Dr. Goldbeck. Wie können wir... Das ist ein bisschen kompliziert geschrieben. Ich muss kurz gucken. Warum vergessen wir die Mehrheitsgesellschaft, vor allem die Mitte, von Abstiegsangst betroffene Mittelschicht, auf dem Weg in Richtung Resilienz? Und wie können wir die für die notwendige Transformation mitnehmen? Also die Frage war nicht in sich schlimm, nicht grammatikalisch, aber ich glaube, der Sinn ist angekommen.
Ich sehe das nicht so pessimistisch, weil ja gerade darüber diskutiert wird. Und ich glaube, wenn man ein Jahr weiter ist, werden wir feststellen, dass wir im Bundestag uns kümmern müssen, nicht die Wehrpflicht auszurufen, sondern wenn man die Wehrpflicht ausruft, den breiten Gesellschaftsdienst zu haben. Aber das andere ist, einfach offen über die Mängel zu reden und nicht den einfachen Lösungen Gehör zu schenken, sondern dass man auch den Mut hat, zu sagen, wenn jemand einfache Lösungen hat, Grenzen schließen, Zurückweisungen, dass wir damit riesen Kollateralschäden haben, weil nämlich dann nicht die Leute zu uns kommen, die wir brauchen. Und dass wir noch eines eben machen, dass wir unseren Vorschriftendschungel durchgehen. Ein ganz praktisches Beispiel, wenn jemand heute eine neue Firma gründet und nicht von den Eltern erbt, dann muss er schauen, dass ein WC ein Fenster hat und dass bestimmte Zugänge dazu sind. Es sind keine Garagengründungen in Deutschland mehr möglich. Und das andere ist, dass wir vielleicht auch mal schauen sollten, wie in Dänemark es läuft. Dort kann man innerhalb von wenigen Monaten gekündigt werden, erhält dann ein Jahr sein altes Gehalt, muss aber innerhalb eines Jahres etwas finden. Das heißt also, es gibt auch Länder, die eine geringere Arbeitslosenquote haben als mir, aber eine höhere Mobilität in den Firmen. Und wenn da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bei den Leuten, die arbeiten, dabei sein kann, wenn sie nicht in größeren Abhängigkeiten sind, also regional migrieren müssen, dann glaube ich, besteht auch die Chance, dass man mutiger einstellt und nicht aus Sorge, nicht zu entlassen oder nicht entlassen zu dürfen, dann auch nicht in neue Arbeitsplätze investiert.
Zwei wirklich schnelle Antworten. Ich weiß, Reinhard, da kannst du lange drüber reden. Aber du hast gesagt, die Unternehmen versuchen immer nur Kosten zu drücken und es muss alles billiger sein. Aber gehört zur Wahrheit nicht auch, dass Konsumenten häufig nicht bereit sind, den Preis für klimaneutrale, bio- oder resiliente Produkte zu zahlen?
Das kommt darauf an, ob sie vertrauen können oder nicht. Das Vertrauen haben viele Marken ruiniert. Da sind die nicht mehr bereit. Bei den Marken, wo noch eine signifikant messbare Vertrauensdecke und Vertrauensvorsprung vorhanden ist, sind die Konsumenten sehr wohl bereit, 10%, 20%, 30%, 40% mehr auszugeben. Also es ist nicht so, dass die Leute kein Geld mehr hätten, sondern sie überlegen sich, wem gebe ich mein Geld noch, weil der auch das tut, was er ankündigt. Mhm. Es ist keine Budgetkrise. In erster Linie ist es in erster Linie eine Vertrauenskrise geworden.
Dann darauf aufbauend, welche Narrative müssen wir aus Ihrer Sicht, also an alle drei Gerichte, sofort in den Diskurs einbringen? Vielleicht, Frau Finke, haben Sie da eine Antwort darauf? Welche neue Narrative braucht es?
Ja, ich glaube, wir brauchen einen Mindset-Change. Ja, also wir müssen uns wirklich auch von den Limitationen, die wir uns selbst gesetzt haben, in unserem Blick auf die Zukunft freimachen. Wir brauchen eigentlich Narrative, die uns aufzeigen, dass wir in einer ressourcenschonenderen Welt gut leben können. Und einen Diskurs darüber, was ein gutes Leben in unserem Land eigentlich bedeuten kann. Es kann auch bedeuten, eine bessere Absicherung. Es kann bedeuten, mehr Zeit mit der Familie. Es muss nicht allein konsumorientiert sein. Und ich glaube, das ist ein Diskurs, den wir stärker befördern sollten und wo wir auch vielleicht die Möglichkeiten der erneuerbaren Energien in der Demokratisierung im Zugang zu Energie in auch einer langfristigen Kostensenkung. Ja, also wir haben natürlich jetzt erstmal hohe Kosten in dem Zubau, auch in den Netzkosten. Aber wir könnten eben mittelfristig uns aus bestimmten Abhängigkeiten befreien und damit auch unseren Wohlstand einzahlen. Und ich glaube, hier haben wir auch etwas, worauf sich die Gesellschaft in breiter Masse, in der Mitte der Gesellschaft, das kam ja gerade nochmal vor, einigen kann.
Um die Fragen im Raum zu öffnen, würde ich an der Stelle uns offiziell vom Stream verabschieden. Das heißt, vielen, vielen Dank, dass Sie so lange mit dabei waren. Ich bin mir sicher, falls Sie Familien haben, klopfen da schon einige an den Türen und fragen, wo Sie bleiben. Falls Sie keine Familie haben, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend mit was auch immer Sie heute Abend noch vorhaben. Wenn Sie dabei was schmökern wollen, wenn es Ihnen so geht, dass Sie wie ich viel zu Klickdopamin abhängig sind und mal wieder ein bisschen das Lesen trainieren wollen. Hier sind drei wunderbare Bücher mit den AutorInnen auf der Bühne. Was wollen wir, was können wir? Von Roderich Kiesewetter, unglaublich bestellenswert. Sturmnomaden von Kira Finke und die Ablenkungsfalle von Reinhard Schneider. Sie haben gemerkt, das ist eine wirklich komplexe Diskussion, Perspektiven, die zusammengehören, die aber auch eine Weile braucht, bis man sie zusammenbekommt, bis man die Positionen versteht. Ich hoffe, wir haben einen Anfang gemacht, um den Diskurs weiterzutragen. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank an Sie drei für die Diskussion heute.
Dankeschön.
Damit einen schönen Abend im Stream. Wir verabschieden uns hier mit dem Sonderformat von Die Zuversichtlichen zu Gast bei der DGAP in Berlin. Und damit eröffnen wir die Fragen im Raum.